Man konnte zum Beispiel sehen, dass am Anfang, wenn so eine Verletzung entsteht, sozusagen, dass da ganz andere Bereiche im Gehirn aktiv sind, als wenn so ein Schmerz dann chronifiziert. Dann verlagert sich das ganze Geschehen eigentlich mehr in so emotionale Zentren.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag.
Herzlich willkommen in einer neuen Gesundsein-Episode. Heute spreche ich mit Dr. Antje Kallweit.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch total. Wir sprechen heute über ein sehr komplexes Phänomen. Kann man so beschreiben, oder? Wir sprechen über Schmerz. Und du bist eine absolute Expertin in dem Bereich. Und du hast als Schmerztherapeutin dich selber skalieren wollen, damit du mehr Menschen begleiten kannst, mehr Menschen helfen kannst. Weil chronischer Schmerz ist ein riesen Kostenfaktor in unserer Gesundheitsversorgung. Ich glaube, allein Rückenschmerzen kosten in Deutschland, da gehen die Schätzungen sehr weit auseinander. Und ich denke, wir sprechen hier über direkte medizinische Kosten, aber auch über indirekte Kosten. Zwischen 16 und 50 Milliarden Euro jährlich, nur in Deutschland, nur bei Rückenschmerzen. Und dabei sprechen wir hier gar nicht über das Leid, was jetzt kommt, über, ich sag mal, Lebensqualitätseinschränkungen etc. pp. Und Gott sei Dank bist du darauf gekommen, Antje, dass man da irgendwas machen muss und dass man auch was machen kann. Denn die neuesten Forschungen dazu sind extrem spannend. Deswegen freue ich mich ja heute sehr auf unser Thema. Und als erstes möchte ich dich erstmal richtig willkommen heißen. Und ich mag immer ganz gerne, wenn die Expertinnen sich vorstellen und sagen, wie in deinem Fall, wie du jetzt selber auch auf die Spur des Schmerzes sozusagen gekommen bist, weil ursprünglich bist du Anästhesistin, richtig?
Ja, das stimmt. Ja, mache ich gerne. Genau, ich bin Anästhesistin und lustigerweise ist sozusagen die Schmerztherapie ganz oft bei den Anästhesisten angesiedelt, weil wir ja die sind mit den Drogen. Wir sind ja die mit den richtig harten Sachen und trauen uns da eben auch ein bisschen mit umzugehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum die Schmerztherapie oft da bei den Anästhesisten hängt. Und das war mein großes Glück, weil ich damals auch rausgehen wollte aus diesem Klinikbusiness, aus nur noch OP. Und ja, ich habe dann Kinder gekriegt und ich wollte gerne eigentlich halbtags arbeiten oder solche, ne, so andere Modelle fahren, nicht mehr 24 Stunden irgendwie Notarzt fahren und solche Sachen. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber es war irgendwie nicht wirklich gut vereinbar mit der Familie.
Ja, verstehe.
Genau. Dann habe ich bei meinem Freund damals sozusagen oder ja, Kollegen, Freund, die schmerztherapeutische Weiterbildung gemacht und habe gemerkt, das ist eigentlich the missing piece für mich, weil es da natürlich im Gegensatz zur Anästhesie, wo man eigentlich ja nicht mit den Patienten redet und eigentlich ganz froh ist, wenn sie das nicht tun.
Weil das funktioniert.
Genau, man begleitet sie ja auch nicht wirklich, ne? Man macht die Narkose, man gibt sie ab im Aufwachraum und man sieht sie nie wieder im Endeffekt. Und das ist in der Schmerztherapie natürlich genau anders. Also man involviert sich sehr, man lernt die richtig gut kennen, man führt richtige Beziehungen, möchte ich sagen. Und das hat mich total beglückt, weil ich eigentlich, glaube ich, ein ganz kommunikativer Typ bin. Und gerne erfahre, was eigentlich los ist bei den Menschen. Mhm. Und ja, da hat's mich dann gehalten und dann habe ich mich auch niedergelassen und habe eine eigene Praxis gegründet, einen KV-Sitz gekauft und solche Sachen. Also das ist genau voll meine Passion geworden. Tatsächlich war ich dann irgendwann relativ frustriert und musste feststellen, Mensch, irgendwie macht zwar Spaß, aber so richtig viel helfen kann ich gar nicht, weil so viele Optionen gibt's dann irgendwie gar nicht in der Schmerzmedizin. Sind nicht viele Medikamente, die man da durchdeklinieren kann und dann immer noch mal eine Runde Physiotherapie und im Zweifel kann man dann noch mal sagen, ja, vielleicht eine multimodale Therapie und stationär und so. Also man kann ein bisschen was machen, aber so richtig die super Erfolge zu feiern ist doch sehr selten. Also dass jemand rausgeht und sagt, muss ich noch mal wiederkommen, ich bin eigentlich für mich gut, ich bin gesund, das ist ja höchst selten. Ja,
und das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es A, ein sehr komplexes und individuelles Thema ist. Das heißt, eigentlich hat jeder Mensch anders Schmerzen, ne? Und auf der einen anderen Seite, das, was ich jetzt auch über das Kennenlernen deiner App beispielsweise und durch die Gespräche mit dir festgestellt habe, allein das Lernen über Schmerz und das Verstehen meines eigenen Schmerzes ist schon Teil der Therapie. Ja, das sagt er auch selber in einem der Module. Und das fand ich total einleuchtend, weil es eben viel mehr mit Verstehen, mit unserem Gehirn zu tun hat, als vielleicht manchmal so gedacht wird. Und das finde ich die erste wichtige Sache, Schmerz überhaupt besser zu verstehen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Schmerz. Da würde ich dich gleich mal ganz kurz bitten, die einmal zu erklären, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das wissen ganz viele Menschen nicht. Und dann versteht man auch nochmal viel besser, wie kann ich das denn jetzt wirklich irgendwie steuern? Ja, wie kann ich denn meinen Schmerz irgendwie beeinflussen? Das wirkt ja total absurd eigentlich, aber es ist eben möglich. Und es ist auch genau der Hoffnungsschimmer, ich sag mal, den die chronischen Schmerzpatienten wahrscheinlich auch brauchen.
Unbedingt. Also kein Patient geht raus, ohne zu erfahren, was da eigentlich bei ihm passiert. Ob das immer so aufgenommen wird, ist eine andere Sache. Aber genau, also Schmerzedukation, sagt man ja dazu, ist total wichtig und ein Riesenbaustein. Also, es gibt verschiedene Arten von Schmerz. Es gibt natürlich akuten Schmerz und chronischen Schmerz. Von chronischen Schmerzen spricht man, wenn die mehr als 3 oder 6 Monate dauern und das Leben beeinträchtigen, sag ich mal. Dann gibt es die Unterscheidung, wie entsteht ein Schmerz. Also da gibt es zum Beispiel nozizeptiven Schmerz. Das ist so der klassische Verletzungsschmerz. Wenn ich mich verstauche oder wenn ich irgendwo eine Entzündung im Körper habe, dann ist das sozusagen mein Warnsignal, dass da was los ist und dass ich bitte nicht mehr auf dem Fuß rumlaufen soll, sondern schonen und heilen. Das ist der nozizeptive Schmerz. Dann gibt es neuropathischen Schmerz, der entsteht, wenn Nerven verletzt sind zum Beispiel oder beschädigt. Können zum Beispiel beschädigt sein durch eine diabetische Erkrankung oder durch Alkoholabusus. Dann gehen die kleinen Nervenfasern kaputt. Dann gibt es so eine Polyneuropathie. Das kann extrem schmerzhaft und unangenehm sein. Manchmal bei einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel wird ein Nerv gequetscht, verletzt. Das gibt neuropathische Schmerzen. Und dann gibt es einen riesen Anteil von Schmerzen, den man da in diese beiden Kategorien nicht so richtig gut einordnen kann. Und früher haben wir dazu gesagt, das ist ein unspezifischer Schmerz, irgendwie funktionell oder so, und hat es auch so ein bisschen abgetan.
Ich wollte gerade sagen, da haben auch viele Menschen wahrscheinlich schon gehört, das bildest du dir ein, ne?
Genau, also im schlimmsten Fall auf jeden Fall. Aber glücklicherweise haben viele schlaue Menschen gemerkt, das kann irgendwie nicht angehen, dass so viele Leute sich irgendwas einbilden und es fühlt sich nicht richtig an. Und haben gesagt, es gibt eine dritte mechanistische Art, wie Schmerz entstehen kann. Und das ist ein noziplastischer Schmerz. Bedeutet, dass es eben einen Schmerz gibt, der sehr real ist, der ist 0,0 eingebildet. Aber entspricht auch keiner körperlichen Beschädigung, Verletzung oder sonst irgendetwas, was man dem so zuordnen kann.
Mhm. Und Forschung hat man ja auch wirklich zeigen können. Also auf den MRT-Bildern beispielsweise hat man auch verschiedene Gehirnaktivitäten dazu erkannt, die dann wirklich auch der Beweis dafür waren, da passiert wirklich was anderes. Ja, die Menschen bilden sich das nicht ein, da passiert was im Gehirn.
Definitiv. Also man konnte zum Beispiel sehen, dass am Anfang, wenn so eine Verletzung entsteht sozusagen, dass da ganz andere Bereiche im Gehirn aktiv sind, als wenn so ein Schmerz dann chronifiziert, dann verlagert sich das ganze Geschehen eigentlich mehr in so emotionale Zentren. Also dann ist plötzlich die Amygdala mit involviert, wo es um Angst geht. Dann nimmt die Aktivität im präfrontalen Kortex, der uns eigentlich so ein bisschen die Logik mitgibt, Die nimmt dann plötzlich ab und so. Das ist sehr, sehr spannend, was da die funktionellen MRT-Studien ergeben haben. Genau, also es ist definitiv ein echter Schmerz, aber eben nicht mehr basierend auf einer körperlichen Erkrankung. Mhm. Und das betrifft viele, viele Menschen.
Ja, und der erste Schritt könnte ich mir vorstellen, und das habt ihr auch, glaube ich, in eurer App, die heißt übrigens HELP, Schmerztherapie, also so wie das englische Wort Hilfe. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes dazu, damit ihr die finden könnt. Ihr fangt eigentlich in der App auch damit an, den Menschen beizubringen, die Arten von Schmerz wirklich zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist so mal der erste wichtige Schritt, dass man lernt zu gucken, weil der noziplastische Schmerz, der ist ja dann in dem Sinne beeinflussbar, richtig? Also die anderen beiden Arten, die könnt ihr betäuben, ne? Die hast du früher immer betäubt,
genau.
In dem Sinne. Und jetzt fokussierst du dich auf das, was man selber beeinflussen kann, ne? Indem man verschiedene Gehirnareale halt eben ansteuert, beruhigt, Emotionen managt etc. Das ist extrem komplex auch. Da habt ihr ganz, ganz viele, ich glaube 24 Module, entwickelt, die den Menschen im Grunde genommen durch diese unterschiedlichen Phasen dann durchleiten, damit man das lernt. Und nichtsdestotrotz ist ja dieser Schmerz echt und sollte auch als Warnsignal verstanden werden, oder? Das finde ich auch nochmal wichtig zu gucken. Ja, Schmerz nicht sozusagen als Endgegner, als Kampf, ja, sondern ja, in den Dialog zu gehen mit seinem Schmerz und den eher als Freund zu verstehen und zu gucken, was willst du mir denn sagen? Ja, das fand ich ehrlich gesagt total schön, als du das beim letzten Mal so beschrieben hast.
Genau, das ist tatsächlich einfach eine Art des Nervensystems, mit uns in Kommunikation zu gehen. Und natürlich ist es eigentlich was, worüber man sich freuen kann, wenn der Körper okay ist. Und wenn man dann noch versteht, warum so ein noziplastischer Schmerz entsteht, welche Mechanismen eine Rolle spielen im Gehirn, weil es nämlich eine total verrückte Vorhersagemaschine ist und der größte Beschützer, den wir so haben, und er warnt manchmal schon sehr, sehr früh und vielleicht viel zu früh vor irgendwelchen Dingen, die es gelernt hat, die vielleicht gefährlich sein könnten, aber gar nicht mehr sind. Und all diese Dinge zu verstehen, das ist sozusagen der allererste Schritt, um dann wirklich für sich klar zu machen, hey, das ist mein Thema. Ich bin gar nicht mehr verletzt. Mein Schmerz hat bedroht mich nicht mehr. Er möchte mir nicht sagen, Achtung, hier ist großer Alarm, ich bin in Gefahr und ich muss die Muskulatur schonen, sondern er sagt, Achtung, schon, ne? Es ist schon ein Kommunikationssignal, aber eher so ein, Achtung, ich beschütze dich, und dann muss man eben gucken, wovor eigentlich, ne? Was ist eigentlich hier noch die Gefahr? Wovor denkt das Gehirn, müsste es dich beschützen? Ganz interessant.
Genau, das heißt, es ist erstmal wichtig, so Introspektion sozusagen zu betreiben und in sich hineinzuschauen und zu fragen, was denke ich hier eigentlich? Was fühle ich? Ne? Wovor habe ich Angst? Um dann zu schauen, was kann ich denn hier verändern im Denken? Weil am Ende ist ja das, was wir denken, auch Sprache. Bilder, ne? Ihr habt zum Beispiel ganz tolle Übungen auch in eurer App, womit ihr ja auch lernt, womit die Leute lernen können, dass Sprache auch wirklich ja Bilder und Emotionen hervorrufen kann. Vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen erklären. Das fand ich extrem spannend.
Ja, das ist zum Beispiel, wenn man Patienten bittet, ihren Schmerz zu beschreiben oder welches Bild sie dazu haben, dann kommt ganz oft so etwas wie, das ist wie ein Messer, was in mich hineinsticht. Oder wie 1000 Nägel, oder es fühlt sich an, als würde ich durchbrechen, oder als würde mein Gelenk ganz doll aufeinander reiben. Das sind so die Bilder, die im Kopf sind. Und die entstehen auch dadurch, dass wir Ärzte manchmal solche Sachen kommunizieren. Also das ist, da tun wir manchmal unseren Patienten gar keinen Gefallen mit den Worten, die wir so wählen. Muss man sozusagen im Nebensatz vielleicht nochmal kurz sagen lassen.
Da kommt demnächst auch eine spannende Episode zum Thema medizinische Kommunikation.
Oh, wie toll. Ja, das ist so wichtig, wirklich. Ja. Das ist leider etwas, was viel zu wenig Beachtung findet. Es gibt dazu auch einen tollen Podcast, der ist gerade neu, von Professor Bingel. Das ist ja eine meiner Heldinnen für die Placebo-Nocebo-Forschung. Ja. Und die hat einen Podcast jetzt rausgemacht, heißt Wirkstoffwort. Also, ja, wirklich, ganz spannend. Also, aber das ist sozusagen ein Nebenschauplatz. Heißt aber, wir waren bei den Bildern im Kopf, und je mehr Angst und Sorge und sorgenvolle Bilder ich mit meinem Symptom Schmerz sozusagen assoziiere und darauf reagiere, desto mehr bestärke ich sozusagen dieses Gefahrensignal im Gehirn. Und dann kommt man rein in so einen Angst-Schmerz-Zyklus und dann vermeidet man bestimmte Situationen und signalisiert damit wieder, dass es gefährlich, obwohl es vielleicht gar nicht mehr gefährlich ist. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem ich erstmal diese Gedanken und Bilder realisiere, erstmal merke, was mache ich denn hier eigentlich ganz automatisch? Kann man nämlich erstmal, ist das ja eine sehr normale Reaktion, diese Gedanken zu haben, aber dann sie aktiv zu verändern. Das ist sozusagen ein Schritt der Therapie, die wir da verbaut haben. Das ist ja im Übrigen, hat ja einen Namen, das ist die Pain Reprocessing Therapy. Und dann haben wir da auch noch mit in die App gebaut, die Emotional Awareness and Expression Therapy. Also zwei Komponenten, die sich beide sehr, sehr gut ergänzen. Neueste schmerzwissenschaftliche Erkenntnisse, die da verbaut werden und in einen, ja sozusagen in einen Guss kommen. Und da sind die Studien sehr, sehr beeindruckend und zeigen, dass das gut funktioniert. Und ja, das haben wir jetzt sozusagen in so eine digitale Anwendung gebaut.
Eines der Prinzipien, die da am Werk sind, das hattest du jetzt gerade schon im Rahmen des anderen Podcasts erwähnt, Nocebo-Effekte. Wir erwarten ja ganz viel, ja. Wir reden ja immer so von Schmerztriggern auch zum Beispiel. Wie kann das aber auch nach hinten losgehen, ja? Ich meine, man denkt dann immer so, wenn ich weiß, was meine Trigger sind, hast du gerade gesagt, kann ich die vermeiden. Aber es führt natürlich auch dazu, dass wenn ich meine, jetzt einen Trigger erlebt zu haben, dass mein Gehirn dann sozusagen in die Erwartungshaltung geht, der Schmerz kommt jetzt, naja, und dann kommt der halt.
Wie kann sowas dann passieren? Total, ne? Also das klassische Beispiel ist ja zum Beispiel die schwere Wasserkiste, die irgendwann mal zu einem fiesen Schmerz geführt hat, ja, und wo man dann vermeidet, auch weil wir sozusagen diese Nocebos weiter platzieren, indem wir sagen, oh, heben Sie nur mit geradem Rücken und nicht mehr als 5 Kilo und all solche Sachen. Da wird ja ein riesen Bohai manchmal voll gemacht. Im schlimmsten Fall erzählt noch jemand was von, ach du meine Güte, ihre Wirbelsäule sieht aus wie von einer 80-Jährigen und da müssen Sie aufpassen, sonst können Sie querschnittsgelähmt werden. Das sind die schlimmsten Nocebos, die kriege ich nie raus aus meinen Patienten. Und dann ist die Erwartung, dass das, wenn ich mich normal bücke und diese Wasserkiste schleppe, führt dann schon irgendwann dazu, dass sozusagen das Gehirn diesen Schmerz immer wieder reproduziert. Manchmal sogar so, dass ich, wenn ich Patienten bitte, sich das vorzustellen, nur sozusagen zu visualisieren, diese Wasserkiste anzuheben, dann sitzen die da schon, kriegen schwitzige Finger und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das führt sogar zu einem Schmerz. Nur die Vorstellung regt sozusagen schon dieses Gefahrensignal an. Total spannend und für viele leider sehr, sehr harte Realität. Und das dann zu verändern und ganz langsam sich sozusagen wieder in so eine Bewegung hineinzubegeben und Vertrauen zu finden in den Körper, dass er das schon kann, das ist sozusagen dann die Aufgabe, um so einen Schmerz zu verlernen.
Und für das Gehirn ist es ja auch immer interessant zu verstehen, was macht es eigentlich mit meinem Gehirn oder mit meinem Kopf, wenn ich mich auf etwas so fokussiere. Ne? Man sagt immer so, energy flows where attention goes. Ja, das heißt, wenn ich mich auf etwas fokussiere, auf etwas konzentriere, dann rufe ich das irgendwie so ein bisschen hervor. Und in der bisherigen Schmerztherapie, ne, wir kennen so Sachen wie Schmerztagebuch führen oder so, ne, da liegt ja ganz viel Fokus auf dem Schmerz. Wo ist er? Ne? Und dann sucht man den irgendwie. Was ist daran nicht korrekt oder was soll
ich
anders machen?
Naja, muss man ein bisschen differenziert begucken, weil eine Aufgabe ist es sogar tatsächlich, dem Schmerz auch wieder zu begegnen und ihn nicht zu vermeiden, nicht zu versuchen, da gar nicht hinzuspüren, sondern tatsächlich ganz aktiv dem Schmerz sozusagen den Raum zu geben und den zu beobachten, zu gucken, wie er sich eigentlich verhält. Aber immer mit dem Mindset, und deswegen ist die Edukation vorher so wichtig, ich bin nicht verletzt. Ich verstehe, was hier passiert. Ich kann sogar ein klein bisschen mitfühlen vielleicht mit mir sein, dass mein Gehirn mich so sehr beschützt, ja, und mir diesen Schmerz sendet. Und ich kann den begucken aus einer sicheren Position, mit Neugier, mit ein bisschen Humor. Das ist sozusagen ein positiver Fokus. Wenn ich aber Fokus gebe im Sinne von vermeiden, ich mache bestimmte Dinge nicht, ich verabrede mich gar nicht erst, weil der Schmerz so schlimm ist. Ich traue mich bestimmte Bewegungen gar nicht zu machen. All solche Sachen, das ist ja der Alltag von vielen chronischen Schmerzpatienten. Dann signalisiere ich sozusagen die Gefahr und verstärke das System.
Ja.
Wir haben das in der App tatsächlich Koffer genannt, also die klassischen Reaktionen auf den Schmerz, also Kampf, Ohnmacht, Frustration, Fokus, ermitteln, ne, googeln bis spät in die Nacht und reparieren, also noch eine Fusion, noch eine Aktion, noch eine Osteopathie. Das sind so die klassischen Reaktionen, die es dann eigentlich gilt, so ein Stück weit zu vermeiden oder zu verändern. Ja,
ja, ja. Ja, das hast du super schön erklärt, dass es eben diese gute Art von Fokus gibt, aber auch eine nicht so gute Art von Fokus und dass man da auch wirklich ja unterscheiden darf. Und diese gute Art von Fokus, die kann man eben lernen. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt eben diesen Emotionen-Schmerzzyklus, ne? Also so einen Angst-Schmerzzyklus beispielsweise. Wie funktioniert das denn aber, den so richtig aufzubrechen? Vielleicht kannst du das erklären, wie ihr dieses Prinzip so in eurer App so umgesetzt habt.
Also es gibt sozusagen, die Idee ist, dass es verschiedene Dinge gibt in uns, die dieses Gefahrensignal am Laufen halten, die das Gehirn sozusagen weiter stimulieren und in Gefahr wähnen. Und dann macht es eigentlich aus rein neurobiologischer Sicht total Sinn, dieses Schmerzsignal weiter zu senden. Also kann ich gucken, an welchen Hebeln kann ich ansetzen. Und es stellt sich raus, dass eben auch Emotionen vom Nervensystem oft als gefährlich interpretiert werden. Wenn ich nie gelernt habe, wütend zu sein und dieses Gefühl immer unterdrücke, sozusagen nicht haben will, irgendwie beiseite schubse, dann ist das etwas, was sozusagen dieses Gefahrensignal am Laufen halten kann. Bedeutet, im Endeffekt muss man genauso wie mit dem Schmerz auch lernen, bestimmten Emotionen vielleicht ein bisschen mit Neugier und Offenheit zu begegnen und zu gucken, kann ich die mal da sein lassen? Darf ich vielleicht mal wütend sein? Und wenn es nur auf Papier ist und ganz heimlich, gar nicht gegenüber meinem Partner, meinen Kindern oder sonst oder meinem Chef, ja, ich sollte...
abgeschickte Brief, ne?
Genau, ist super. Also Journaling, expressives Schreiben, das ist eine relativ sozusagen sichere, niederschwellige Art, wie man lernen kann, mit den eigenen Emotionen auch wieder freundlich umzugehen und sie da sein zu lassen. Und das liebe ich sehr, das funktioniert sehr, sehr gut und viele Patienten erleben tolle Sachen, während sie dieses Schreiben praktizieren und lernen viel über sich. Und eigentlich sollte das jeder mal machen. Also ich bin da auch großer Fan von, wenn ich merke, mir steht's hier, dann gibt es Papier und Stift und danach muss das in den Müll. Weil da stehen dann Sachen, die willst du gar nicht wissen und willst du auch nicht nochmal lesen und manchmal kann man es auch gar nicht mehr lesen. Also das ist ganz spannend.
Ja, und das, wir hatten dieses Thema auch vorher schon einmal. Du willst die Sachen dann loslassen, du willst dich daran gar nicht so festhalten. Und genau so verhält es sich ja aber sicherlich auch mit, ja, ich sag mal, dieser Beschäftigung mit dem Schmerz. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du diese App benutzt, du tauchst dann ein in diese Welt des Schmerzes, in diese Lernwelt, in diese Welt dieser Tools, dieser Werkzeuge. Ihr habt ja neben den, ich sag mal, zum Beispiel so Schreib- oder Atemübungen auch ganz tolle so Körperübungen. Ne, man kann sich anleiten lassen bei Visualisierung, Meditation und alles ist irgendwie so, zielt darauf ab, sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig wird ja auch das wieder zu so einer Art Identifikation. Ja? Das Gehirn mag es dann auch, sich damit weiter zu beschäftigen. Aber eigentlich ist ja das Ziel, irgendwann zu sagen, ja, bye bye, lieber Schmerz. Ne? Wir sind jetzt irgendwie durch miteinander. Wir haben es durchgearbeitet. Ich habe jetzt eben keine chronischen Schmerzen mehr. Passiert das dann wirklich? Also ist das ein häufiger Outcome sozusagen dieser Therapie, dieses Therapieansatzes, dass die Leute dann wirklich sagen, ja krass, ich hatte früher jeden Tag Schmerzen und jetzt habe ich die einfach nicht mehr?
Ja, also das darf ruhig das Ziel sein. Ja, das ist sicherlich nicht für jeden realistisch zu erreichen und auch hat eine ganz unterschiedliche Spannbreite, wie lange so etwas dauert. Aber das funktioniert auf jeden Fall für viele sehr, sehr gut. Und das ist eben auch das, was sozusagen die Hoffnung so ein bisschen mitgibt, ne? Und wo man sagt, so, hey, das ist etwas, das wird in aller Regel chronischen Schmerzpatienten nicht kommuniziert, dass es möglich wird, diesen Schmerz auch wieder loszuwerden. Die meisten hören ja, müssen sie mit leben, wir können ihnen zeigen, das zu akzeptieren. Und das ist jetzt tatsächlich einfach nochmal ein anderer Ansatz zu sagen, wir zeigen ihnen mal, wie ihr Gehirn das vielleicht auch wieder abstellen darf. Mhm. Du hast ja was Spannendes angesprochen. Nämlich diese Obsession, die man manchmal entwickelt, weil sie zum ersten Mal Tools an die Hand bekommen und eine Idee bekommen von, oh, jetzt kann ich was machen, ich werde selbst wirksam und dann machen sie und tun und merken auch erste Erfolge und dann ist es irgendwann total, dreht es sich manchmal um und dann ist es plötzlich zu viel Fokus wieder aufs Gesundwerden, aufs Reparieren und das ist ja genau das, was wir dann gar nicht mehr wollen. Das heißt, manchmal ist es dann nötig, tatsächlich einen Cut zu machen und zu sagen, so, jetzt ist Schluss, ich habe das alles gelernt, ich muss jetzt ein Stück weit drauf vertrauen, dass das, was ich gemacht habe, in meinem Gehirn auch nachwirkt und das dann leben und einfach da sein lassen, ausprobieren, aber nicht mehr sozusagen obsessiv betreiben.
Weil Ziel dieses Ansatzes ist es ja wirklich, im Grunde genommen auch die neuronalen Bahnen im Gehirn so ein bisschen umzutrainieren, oder? Also du willst lernen, gewisse Verbindungen aufzulösen und gewisse neue Verbindungen zu schließen, weil nur damit ist diese Therapie eben erfolgreich. Und dann müssen wir dieses neue Teil, was wir da entwickelt haben in unserem Gehirn, im Grunde genommen einfach ja ins Leben schmeißen und sagen, so, jetzt musst du hier im Kontext funktionieren, im Kontext von Arbeit, Familie, Hobbys. Und genau diesen Absprung zu schaffen, der ist dann am Ende wichtig. Ich meine, eure Therapie, die dauert dann 90 Tage, wenn man die so nach den Regeln sozusagen macht, richtig? Und nach diesen 3 Monaten ist dann Ende.
Genau, also es ist tatsächlich ein Stück weit diese Digital Health Bubble Ding geschuldet, ne, wo alles immer irgendwie 90 Tage geht.
Genau, das ist so vorgegeben, ja, dass diese digitalen Gesundheitsanwendungen nur 90 Tage dauern dürfen. Würdest du aber sagen, das ist eine gute Dauer jetzt für euren therapeutischen Fall oder?
Genau, also das funktioniert auf jeden Fall, dass man in diesen 90 Tagen signifikant Verbesserungen erzielen kann. Dass Patienten nach 90 Tagen schmerzfrei sind, ist verhältnismäßig selten, habe ich auch schon erlebt, aber der Anteil ist relativ gering. Die meisten müssen doch mehr noch arbeiten sozusagen, aber sie haben sozusagen 90 Tage Zeit, sich eigentlich alles zusammenzusammeln, was sie brauchen. Und deswegen funktioniert diese App, weil sie dann eigentlich diese App nicht mehr brauchen. Sie können dann mit dem, was sie gelernt haben, eigentlich losmarschieren und das einfach leben. Und wir sprechen immer davon, dass es ein bisschen so ähnlich ist, wie eine neue Sprache zu lernen. Also tatsächlich, ne, man muss erstmal die Vokabeln lernen, das macht 0,0 Spaß. Man hat das Gefühl, mein Gott, das spreche ich nie. Ja, es ist auch nicht irgendwie Dänisch oder Holländisch oder so ähnlich wie Deutsch, sondern es ist schon irgendwie eher Chinesisch. Also man muss sich schon richtig rein involvieren, um das irgendwie zu lernen. Und dann muss man eben einfach irgendwann sprechen. Dann muss man es einfach praktizieren, damit es dann sich festsetzen kann.
Und ganz nach dem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Es reicht ja nicht, wenn ich jetzt diese ganzen Inhalte mir anhöre, zum Beispiel in der App, sondern ich muss ja auch die Übungen machen. Weil machen ist am Ende ja die Adhärenz, wie man so in der Medizin sagt. Ja, man bleibt dabei, man schluckt jeden Tag diese Pille, beziehungsweise man macht halt jeden Tag diese Übungen. Denn nur so können sich ja wirklich diese neuronalen Bahnen auch neu verschalten, neu verbinden oder auflösen. Wie ist denn eure Erfahrung dabei? Also bleiben die Leute da wirklich gut dran und hat das auch definitiv, also sieht man da auch, dass das positiv korreliert mit einem Effekt, mit einem therapeutischen Effekt? Oder also wie sind da eure Erfahrungen? Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich weiß, dass viele Leute einfach Schwierigkeiten haben, mit solchen Sachen dabei zu bleiben, gerade wenn es darum geht, selber zu machen, eben nicht diese magische Pille einfach einzuwerfen, die so schnell, ne, was schnell geht. Wie bringt ihr die Leute, wie bleiben die Leute dabei?
Also ich glaube, wir haben da was Besonderes gebaut. Ich glaube, wir haben einen besonderen Ton gefunden in der App, um die Patienten, obwohl es eine digitale Anwendung ist, möglichst persönlich und emotional abzuholen, anzusprechen. Und das hängt sowohl an der visuellen Darstellung, als auch an dem Ton, als auch an den Inhalten natürlich. Und wir haben bisher kaum Abbrecher in der Studie zum Beispiel. Also es gibt kaum Dropouts. Ich glaube einen. Das ist verrückt. Es gibt
von
120. Also das ist eine ziemlich gute Quote. Und das, was wir sozusagen bei den Selbstzahler-Nutzerdaten sehen, ist auch richtig, richtig gut. Die sind erstaunlich eng dran. Viele nutzen die App richtig, also stundenlang täglich, wo man denkt so, hä, was ist denn hier los? Das ist ja toll. Also das ist spannend. Ich bin selber natürlich total aufgeregt, was die Ergebnisse dann hinterher bringen oder ob das ist, was ich sehen will. Who knows? Ja, also vielleicht auch ein bisschen selektive Wahrnehmung. Aber die Rückmeldungen sind schon toll und ich bin natürlich auch immer noch Schmerztherapeutin und bin ja nah dran an den Patienten. Ich kriege ja die Rückmeldungen und so ist die App natürlich auch entstanden. Also aus der Praxis heraus und mit viel Kommunikation mit den Patienten. Es ist schon spannend, es geht auch darum, wie drücke ich bestimmte Inhalte aus, ohne eine Schuld zu hinterlassen zum Beispiel, ohne das Gefühl zu hinterlassen, oh, jetzt bin ich selber schuld, ich habe es verbockt, ich denke hier falsch und deswegen ist das jetzt chronisch geworden. Das sind manchmal kleine Worte, wie man etwas ausdrückt und wie man etwas transportiert. Und da haben wir uns unfassbar viel Gedanken zu gemacht. Ich habe da ja gegründet mit meiner Freundin Annika, die ist Musical-Darstellerin und vom Theater und hat irgendwie 40 Jahre Bühnenerfahrung. Die weiß genau, was man machen muss, um Menschen sozusagen reinzuholen und anzusprechen und dabei zu halten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet und besonders macht. Und ich würde alle einladen, die das jetzt hören, sollen sich bitte alle melden. Und ich verschicke unfassbar gerne Testzugänge, damit sich das alle mal angucken können.
Ja, ich fand es total schön, mir das anzuschauen, um ehrlich zu sein. Und ich habe ja auch genau dieses Kompliment, was du auch gerade hervorgehoben hast, gegeben, dass man eben das Gefühl hat, dass es extrem nahbar ist. Also du sprichst selber die Module sozusagen per Video sozusagen ein. Man hat das Gefühl, es ist kein KI-Avatar oder so, ja. Also das würde mich jetzt persönlich total abschrecken und abtören. Das schaue ich mir persönlich nicht gerne an. Aber so wie du das erklärst und auch den Ton, den du findest, man merkt richtig, dass du einfach extrem viel Erfahrung hast in der Arbeit mit Schmerzpatienten und natürlich dann auch die wunden Stellen kennst, ja. Und da auch sagen kannst, ich weiß, wahrscheinlich denken sie jetzt, ne, warum sollte ich das jetzt schaffen? Und dann genau an den richtigen Stellen den Mut auch zusprechen, die Zweifel nehmen. Und du zeigst halt, wie Storytelling und die Kommunikation in der Medizin, wie wichtig das einfach sein kann in der Medizin, weil es natürlich ankommen muss. Und genau wie du vorhin die Podcast-Episode zitiert hast, Wort als Wirkstoff, ne, finde ich total einleuchtend. Das macht absolut Sinn und das merkt man richtig. Ich habe noch eine andere Frage, nochmal zu diesen verschiedenen Schmerzarten hin. Du hast gesagt, also wir bearbeiten ja hier in der App nur den noziplastischen Schmerz sozusagen, der aus dem Gehirn sozusagen kommt, verursacht wird. Und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt eine chronische Schmerzpatientin bin, dass ich wirklich an dieser Art von Schmerz leide, weil es gibt ja wirklich durchaus auch diese anderen beiden Arten des Schmerzes, die durch Verletzungen oder eben durch Nervenschädigung entstehen, überlagern die sich manchmal auch und kann ich sozusagen auch diese anderen beiden Schmerzarten ein bisschen weniger schlimm machen, wenn ich trotzdem in dem Bereich mich bewege, mich weiterentwickeln möchte oder so. Geht das irgendwie? Und ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich damit überhaupt was bewegen kann?
Ja, total tolle Frage. Man muss sich großes Kompliment, schöne Frage. Es ist nicht ganz einfach, diese Mechanismen, das steht ja nicht dran. Ne, steht nicht, ist nicht kein blaues Label, rotes Label, gelbes Label, das wäre super. Und es gibt natürlich, genau wie du gesagt hast, auch so Mixed-Pain-Situationen, ne, wo man eigentlich nicht so genau weiß, Mensch, ist das jetzt Arthrose oder ist das vielleicht, wie viel noziplastischer Mechanismus ist da, spielt da noch mit eine Rolle? Und habe ich auch bei mir in der Praxis relativ häufig, dass ich das erstmal vielleicht gar nicht so richtig auseinanderdröseln kann, obwohl es mittlerweile ganz gute Tools gibt und man einfach auch ein bisschen die richtigen Fragen stellen muss. Ne? Also wenn meine Mutter zum Beispiel, oh, hoffentlich hört sie das nachher nicht, hatte einen Knieschmerz wegen Arthrose und wollte sich, dann hat sie gesagt, ich habe es alles gemacht, ich will jetzt ein neues Knie. So, und ich habe dann versucht nachzuhaken und zu gucken, wie viel ist da eigentlich Arthrose-Schmerz und was ist vielleicht noch andere, was sind andere Komponenten. Und dann erzählte sie mir, ich hatte ihr irgendwann mal eine Tablette aufgeschrieben. Und die hat sie genommen und danach hatte sie 2, manchmal 3 Tage keine Schmerzen von einer Tablette. Und das waren keine harten Drogen, es waren nicht die Anästhesie-Sachen.
Dann hast du aufgehorcht.
Und das ist etwas, da muss man achtsam sein. Da muss man sagen, das passt doch überhaupt nicht. Das hat nicht so eine lange Wirkdauer. Oder dann war sie bei irgendeinem Osteopathen und hatte danach für 3 Tage keine Beschwerden. Und man denkt so, das ist kein physiologisch sinnvoller Mechanismus, den du hier gerade beschreibst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da andere Mechanismen zumindest mit eine Rolle spielen. Ja. Und das würde ich mir so wünschen, dass man diese relativ einfachen Fragen, auf was man so achten könnte, dass das in die Welt kommt, dass das Kollegen erfahren und auch Hausärzte einfach wie so ein kleines Tool nutzen können, um das besser differenzieren zu können. Ja. Und manchmal habe ich dann eben Patienten, bei meiner Mama hat es natürlich nicht funktioniert, die hat ein neues Knie und tut immer noch weh, es wundert mich jetzt gar nicht so richtig doll. Aber manchmal ist es auch so, dass wir dann anfangen mit der Therapie und sagen, okay, wir gucken einfach mal, was übrig bleibt von dem anderen Schmerz. Wir können ja mal schauen, wo wir eigentlich abbleiben und wie viel wir wegbekommen. Und dann wundert man sich hinterher doch relativ häufig, dass es eben nicht mehr so viel ist.
Ja, genau. Und der Schmerz, der bleibt, mit dem kann man dann im Notfall ja auch immer noch besser umgehen. Ja? indem man eben nicht in diese Schmerz-Emotionsspirale irgendwie kommt, genau. Diese negative, ja, indem man sagt, okay, dann gönne ich mir jetzt irgendwie mal eine Pause, weil ich weiß ja, was der Schmerz mir sagen will, etc. pp. Und dann eben natürlich auch mit Schmerzmedikamenten auch noch gut arbeiten kann, wenn es denn notwendig ist.
Genau.
Aus meiner Perspektive, ich finde ehrlich gesagt, dass jeder davon profitieren könnte, selbst nicht chronisch Betroffene. Ne, Hausärzte, du hast es gesagt, weil auch die Einordnung des Schmerzes ist so extrem wichtig, damit diese Leute nicht von Facharzt zu Facharzt zu Facharzt immer geschickt werden, weil das ist ja so der klassische Patientenfall eigentlich, ja, der immer so durchs System wandert und irgendwie gefühlt nie ankommt. Das finde ich extrem spannend. Wie kann denn jetzt jemand, der das gerne mal machen möchte und sagt, ich bin Betroffene und eigentlich müsste mir jetzt die Kasse das irgendwie ermöglichen, dass ich das mache, wie kann man denn eure App verschrieben bekommen?
Genau, also noch sind wir ja mitten in dieser Studienphase. Da sind wir jetzt fertig mit der Rekrutierung. Das feiere ich schon mal wie verrückt. Das heißt, so lange dauert es nicht mehr, bis wir dann auch die Ergebnisse haben. Aber bis dahin und bis zur Listung und Prüfung vom BfArM dauert es eben dann doch noch ein bisschen. Und so lange ist es eben noch nicht auf Rezept verfügbar. Bedeutet, für alle, die das jetzt ausprobieren wollen, ist es ein Selbstzahlerprodukt bisher. Geht über unsere Webseite und wir sind bei 299 Euro für diese 90 Tage.
Ich finde, es ist keine Summe Geld für das, was man zurückbekommt. Wenn man wirklich betroffen ist, dann hat man ja auch einen großen Leidensdruck und es hat einen riesengroßen Wert meines Erachtens. Ich finde es extrem spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Antje, dass du uns hier heute mitgenommen hast auf diese Schmerzreise, die aber gar nicht so schmerzhaft war. Und für alle, die hier reingehört haben, ihr habt vorhin zu Beginn gehört, über Schmerz lernen oder sprechen ist schon Teil der Therapie. Also ihr habt heute eigentlich offiziell begonnen.
So nämlich.
Oder? Ja, ich finde es extrem spannend. Es hat total viel Spaß gemacht. Aber wichtig, Leute, den Absprung schaffen. Nicht die ganze Zeit nur mit dem Schmerz beschäftigen. Irgendwann sollte man wieder ins Leben zurück. Antje, hast du da noch einen Tipp, eine schöne Anekdote, die Leute nochmal irgendwie abholt zum Ende, um mit dem Schmerz eventuell auch leben zu können, wenn er nicht ganz verschwindet?
Ja, also ich glaube, man darf sich dann irgendwann mit dem Schmerz ein ganz klein bisschen verfreunden. Also wenn man ihn nicht mehr bekämpft, wenn man nicht immer sozusagen alle Türen vernagelt, sondern sagt, okay, so what, dann komm halt mit. Ja, also mein Bild ist dazu immer, stell dir vor, du sitzt im Auto, du sitzt am Steuer und der Schmerz steht vor dem Auto und sagt, du kommst hier nicht raus. Ja, ich will hier mit. Und die erste Reaktion ist, alle Türen zu verriegeln. Und irgendwann darf man, glaube ich, den einladen und sagen, okay, so, nützt ja nichts, ne? Dann aber setz dich hinten hin, schnall dich an.
Halt die Klappe.
Wasch dich, genau, schrei nicht rum, ich bestimme die Musik und ich sitze am Steuer. Und dann darf der noch einen Moment mitfahren. Aber in dem Wissen, dass ihm das irgendwann zu langweilig wird. Ja, dass er dann irgendwann würde er aussteigen und sagen, ich so, suche mir was anderes. Ist mir egal. So, also das ist so ein bisschen das Bild, was ich dann meistens mit auf den Weg gebe und sage jetzt, einfach nicht mehr bekämpfen. Ist okay. Mhm. Und das ist schwierig gesagt. Also so würde ich es wahrscheinlich nicht sagen, weil einfach ist es nämlich nicht. Es ist alles wirklich richtig schwierig. Die Patienten müssen sich sehr, sehr involvieren, brauchen ganz viel Geduld und sehr, sehr viel Mitgefühl mit sich selber. Aber das ist etwas, was man lernt auf diesem Weg und wovon wir alle profitieren. Mit uns netter ins Gericht zu gehen und nicht so hart zu sein und geduldig zu sein.
Und ich finde, es ist auch eine sehr gute Schule für jemanden, der einfach Mitmensch ist von jemandem, der betroffen ist beispielsweise. Als Partner ja sicherlich auch sinnvoll, Schmerz besser zu verstehen, wenn die Partnerin, der Partner betroffen ist. Ja, also es ist eine absolute Bildungslücke. Ich glaube, sowas könnte man allein den Kindern schon in der Schule beibringen. Ich finde es extrem wertvoll. Gehört für mich echt zur eigenen Gesundheitskompetenz dazu.
Gibt es tatsächlich übrigens in Australien, machen die sowas, ne, dass die schon in den Schulen Schmerzedukation machen, um eigentlich präventiv arbeiten zu können. Ne? Gleich. Und so meine Kinder, ne, wenn die einen Kopfschmerz haben, dann sagen die, naja, oh, ich habe auch ein bisschen Stress. Also das ist bei denen schon total drin. Ich glaube, die werden niemals ein chronischer Schmerzpatient, weil die genau wissen, was da eigentlich passiert.
Ja. Und wir haben am Anfang die Zahlen gehört, es gibt massives Einsparungspotenzial.
Yeah.
Und daran können wir alle ein bisschen mitschrauben. Ja, vielen Dank, Antje, dass du es hier heute ermöglicht hast. Tausend Dank für deine Zeit, für diese ganzen spannenden Insights und für diese wundervolle App, die es dann hoffentlich bald gibt. gibt, verschreibungspflichtig.
Ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.